Hallo und willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das viele Familien kurz nach der Geburt betrifft. Infantile Hemangiome.
Genau, die kennt man oft auch als Blutschwämmchen.
Richtig. Und die Grundlage für uns heute ist eine Übersichtsarbeit aus einer wissenschaftlichen Datenbank, die sich die Fortschritte der letzten 10 Jahre anschaut, und zwar bei gezielten Therapien.
Unsere Aufgabe für dich heute, wir wollen mal greifbar machen, was diese Hemangiome überhaupt sind. Warum sind die gängigen Behandlungen manchmal, ein echtes Dilemma?
Ja, und das ist das wirklich Spannende. Welche cleveren neuen Wege geht die Forschung, um Medikamente genau dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden?
Also effektiver und mit weniger Nebenwirkungen, das ist die Hoffnung.
Genau. Wusstest du, dass bis zu 10% aller Säuglinge betroffen sind? Die allermeisten sind ja harmlos, aber eben nicht alle.
Ganz genau. Bei etwa 10-15% dieser Kinder können nämlich Komplikationen auftreten. Das reicht von rein kosmetischen Entstellungen, die psychisch schon belasten können.
Kann ich mir vorstellen.
Bis hin zur Beeinträchtigung wichtiger Funktionen. Also wenn so ein Hemangiom zum Beispiel das Auge bedrängt oder die Atemwege oder sogar innere Organe betrifft.
Oh, okay.
Und in solchen Fällen ist eine frühzeitige und wirksame Behandlung wirklich wichtig. Deshalb schauen wir uns heute mal an, wie man Wirkstoffe mit modernen Methoden sozusagen adressieren kann.
Adressieren, gutes Stichwort.
Ja, speziell eben für diese gutartigen, aber manchmal doch problematischen Wucherungen.
Okay, dann lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Was genau ist denn jetzt ein infantiles Hemangiom, medizinisch gesprochen?
Also im Grunde ist es ein gutartiger Tumor. Der entsteht, weil sich die Endothelzellen, das sind die Zellen, die die Innenwände unserer Blutgefäße auskleiden, unkontrolliert vermehren. Und dabei bilden sie massenhaft neue, aber ungeordnete Blutgefäße. Das passiert typischerweise in den ersten Lebenswochen oder Monaten.
Und weiß man, warum das passiert?
Naja, warum genau das bei manchen Säuglingen passiert, ist ziemlich komplex. Man kennt Risikofaktoren, zum Beispiel weibliches Geschlecht, helle Hautfarbe, Frühgeburt oder auch höheres Alter der Mutter. Es gibt eine Theorie, dass bestimmte Vorläuferzellen aus der Plazenta da eine Rolle spielen könnten.
Ah, interessant.
Und das Wachstum wird dann durch körpereigene Signale, also Botenstoffe, die die Gefäßbildung ankurbeln, und auch durch äußere Einflüsse, wie sagen wir mal lokalen Sauerstoffmangel im Gewebe, gefördert.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also wie sehen die aus? Sind die alle gleich?
Nein, da gibt es Unterschiede. Man teilt sie zum einen nach ihrer Tiefe ein. Manche liegen ganz oberflächlich in der Haut. Die sehen oft so leuchtend rot aus, fast wie eine Erdbeere.
Ah, daher der Name Strawberry Type, den man manchmal hört.
Genau, der Erdbeertyp. Andere liegen tiefer unter der Haut, die schimmern dann eher so bläulich durch. Und es gibt natürlich auch gemischte Formen.
Okay.
Und zum anderen kann man sie auch dann noch unterscheiden, wie sie sich ausbreiten. Manche sind klar begrenzt, lokalisiert nennt man das. Andere treten an mehreren Stellen auf, also multifokal, oder betreffen sogar ein ganzes Körpersegment.
Und wie stellt der Arzt das fest? Braucht man da aufwendige Diagnostik?
Meistens nicht. Die Diagnose stellt der Arzt oft schon durch genaues Anschauen und die Krankengeschichte. Das ist meist sehr typisch. Ein Ultraschall ist nur selten nötig, vielleicht um die Tiefe besser abzuschätzen oder wenn man sich mal unsicher ist.
Gut. Wenn nun eine Behandlung nötig wird, wie geht man da normalerweise vor? Was ist der Standard?
Also die erste Wahl ist heute eigentlich die medikamentöse Therapie. Der Wirkstoff Propranolol, das ist ein Beta-Blocker, ist das einzige Medikament, das speziell für kindliche Hemangiome zugelassen ist. Das gibt's meistens als Saft zum Einnehmen. Das war wirklich ein großer Fortschritt, als das eingeführt wurde.
Okay.
Daneben gibt's dann auch andere Methoden, Laserbehandlung, Operation oder auch Vereisung, also Kryotherapie. Aber die kommen meist erst in zweiter Linie oder für spezielle Fälle in Frage.
Das ist auch Probleme.
Ja genau, hier kommen wir zum Kern der Sache. Propranolol wirkt oft wirklich gut, keine Frage. Aber es ist eben ein Beta-Blocker, der im ganzen Körper wirkt.
Ah, okay, nicht nur lokal.
Eben nicht nur am Hemangiom. Und das kann Nebenwirkungen verursachen. Der Blutdruck kann sinken, der Herzschlag sich verlangsamen, der Blutzucker kann abfallen.
Oh je.
Es kann zu Schlafstörungen kommen oder, was auch vorkommen kann, sind Atemwegsprobleme wie Bronchospasmen.
Das heißt, man muss die Kleinen dann gut beobachten.
Unbedingt. Das bedeutet, man muss die Babys, gerade am Anfang der Therapie, sehr engmaschig überwachen. Puls kontrollieren, Blutdruck messen. Das ist natürlich aufwendig und für die Eltern auch beunruhigend.
Verstehe. Das Medikament löst das Problem an einer Stelle, kann aber potenziell neue Probleme im ganzen kleinen Körper schaffen. Gibt es denn Alternativen, die weniger problematisch sind?
Naja, andere systemische Medikamente, also die auch im ganzen Körper wirken, wie Cortison oder bestimmte Chemotherapeutika, die man früher manchmal eingesetzt hat, die haben oft noch gravierendere Nebenwirkungen. Die werden heute deutlich seltener verwendet, zum Glück.
Und die anderen Methoden? Laser, OP?
Die haben auch ihre Tücken. Laser kann die Haut schädigen, Narben hinterlassen oder Pigmentveränderungen. Eine Operation ist oft schwierig, weil Hämangiome stark durchblutet sind.
Ja, klar.
Das birgt Blutungsrisiken und hinterlässt natürlich immer eine Narbe. Manchmal versucht man auch Propranolol als Creme oder Gel direkt auf die Haut aufzutragen.
Ah, also topisch.
Genau, topisch. Besonders bei oberflächlichen Hämangiomen. Aber da ist die Wirksamkeit oft begrenzt. Die Haut ist ja eine ziemlich gute Barriere.
Stimmt.
Und der Wirkstoff dringt in einfachen Formulierungen oft nicht tief genug ein oder bleibt nicht lange genug dort, wo er hin soll. Okay, das Problem wird klarer. Entweder wirkt das Medikament im ganzen Körper mit möglichen Nebenwirkungen oder es kommt bei lokaler Anwendung nicht richtig an. Das schreit ja förmlich nach einer, clevereren Lösung.
Richtig.
Und da kommen jetzt diese gezielten Therapien ins Spiel, von denen die Übersichtsarbeit handelt.
Exakt.
Die Grundidee ist eigentlich simpel und bestechend. Man verpackt den Wirkstoff, zum Beispiel eben Propranolol, in winzige Träger.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Kleine Kapseln, ja. Genau, du kannst dir das wie mikroskopisch kleine Kapseln, Kügelchen oder Bläschen vorstellen. Und diese Träger sollen dann den Wirkstoff gezielt zum Hämangiom bringen und ihn dort freisetzen.
Mhm.
Das wird seit etwa 10 Jahren intensiv erforscht, auch wenn es noch keine fertigen Produkte für die Klinik gibt, muss man sagen. Aber die Forschung zeigt wirklich enorme Potenziale.
Welche Vorteile verspricht man sich denn davon konkret? Was macht diese Verpackungen so schlau?
Also, was hier wirklich fasziniert, sind im Grunde 4 Hauptvorteile, die in den Studien immer wieder auftauchen. Erstens, höhere Konzentration am Zielort.
Okay.
Die Träger können dafür sorgen, dass viel mehr Wirkstoff direkt im Hämangiom oder in den Hautschichten darüber ankommt. Das steigert die Wirkung lokal und ganz wichtig, erlaubt möglicherweise, die Gesamtdosis zu reduzieren.
Ah, und weniger Dosis heißt weniger Nebenwirkungen im Rest des Körpers. Genau, weniger Wirkstoff im Rest des Körpers, weniger Nebenwirkungen. Es gab ein Laborbeispiel. Ein spezielles Nanogel mit Propranolol hat es geschafft, die Wirkstoffmenge in der Haut um das 1,5- bis 2-fache zu erhöhen, verglichen mit einer normalen Lösung. Immerhin.
Und ein anderes Gel, das basierte auf Liposomen, also Fettkügelchen, erreichte sogar eine 74-fach höhere Konzentration in der Haut als ein Standardgel.
Wow, 74-fach, das ist ja ein enormer Unterschied.
Absolut. Das zeigt das Potenzial.
Okay, also mehr Power genau da, wo sie gebraucht wird. Das klingt logisch. Was noch?
Längere Wirkdauer. Viele dieser Systeme sind so gebaut, dass sie den Wirkstoff nicht auf einmal abgeben, sondern langsam und kontrolliert. Über Stunden oder sogar Tage und Wochen.
Ah, wie eine Depotspritze quasi.
So ähnlich. Ja, stell dir vor, statt mehrmals täglich einen Saft geben zu müssen, reicht vielleicht eine Injektion alle paar Wochen oder ein spezielles Pflaster.
Das würde die Anwendung ja enorm vereinfachen.
Total. Und die Therapietreue verbessern. Gerade bei Babys ist das ja oft ein Thema. Das wäre ein Riesenvorteil. Es gibt bestimmte Kügelchen aus einem abbaubaren Polymer namens PLGA.
PLGA.
Ja, das ist ein Material, das kennt man auch von selbstauflösenden Fäden nach OPs.
Ah, okay.
Und diese Kügelchen konnten im Labor Wirkstoffe wie Propranolol oder auch Rapamycin über 40 Tage hinweg freisetzen.
Über einen Monat. Das würde den Alltag für betroffene Familien sicher stark erleichtern. Gibt es noch weitere Pluspunkte?
Bessere Verträglichkeit und manchmal sogar höhere Wirksamkeit. Die Materialien für die Träger sind oft gut körperverträglich, also biokompatibel und biologisch abbaubar.
Das ist wichtig.
Sehr wichtig. Sie können den Wirkstoff auch vor dem körpereigenen Immunsystem schützen, sodass er länger wirken kann. Und manchmal scheint die Verpackung die Wirkung sogar zu verstärken.
Die das?
Naja, zum Beispiel zeigten Nanopartikel mit Propranolol, die zusätzlich mit so einem Adressaufkleber versehen waren. Das war ein Antikörper gegen einen wichtigen Wachstumsfaktorrezeptor. FEGR heißt der.
Mhm.
Die zeigt im Labor eine deutlich stärkere Wirkung auf Hämangiomzellen als das reine, unverpackte Propranolol.
Spannend. Und viertens, auch nicht unwichtig, Schutz für empfindliche Wirkstoffe. Gerade wenn man an neuere Therapieansätze denkt, etwa mit genbasierten Medikamenten.
Du meinst so RNA-Therapien?
Genau, sowas wie kleine RNA, shRNA oder mRNA. Diese Moleküle sind oft sehr empfindlich. Die würden im Körper super schnell abgebaut werden.
Naja, die Verpackung in Nanoträger schützt sie davor. Und sie kann auch helfen, unerwünschte Immunreaktionen zu vermeiden. Das öffnet natürlich Türen für ganz neue Behandlungsstrategien, die ohne solche Träger kaum denkbar wären.
Das klingt wirklich nach einer vielseitigen Werkzeugkiste. Kannst du uns mal einen Eindruck geben, wie diese Trägersysteme und Targeting-Strategien konkret aussehen? Gibt es da verschiedene Ansätze?
Absolut. Man kann grob zwei Hauptstrategien unterscheiden. Passives Targeting und aktives Targeting.
Passiv und aktiv, okay.
Passives Targeting ist sozusagen der clevere Opportunist. Es nutzt aus, dass Tumorgewebe, auch gutartiges wie beim Hämangiom, oft anders aufgebaut ist als gesundes Gewebe.
Wie meinst du das?
Die Blutgefäße darin sind häufig löchrig, durchlässiger. Und winzige Nanopartikel können durch diese Lücken leichter ins Gewebe schlüpfen.
Ah.
Und sie bleiben dort auch länger hängen als im normalen Gewebe. Das nennt man den EPR-Effekt.
EPR?
Enhanced Permeability and Retention, also erhöhte Durchlässigkeit und längere Verweildauer. Man nutzt quasi die schlechte Bauweise des Tumors aus.
Clever. Ja.
Dafür eignen sich zum Beispiel Nanopartikel aus Polymeren wie dieses PLGA, das wir schon hatten. Die sind wie kleine Schwämmchen, die den Wirkstoff aufsaugen und langsam abgeben.
Okay.
Oder Liposomen. Das sind diese winzigen Fettbläschen. Deren Hülle ähnelt ja unseren Zellmembranen. Sie können Wirkstoffe gut transportieren und, wie das Beispiel mit dem Gel zeigte, besonders gut in die Haut eindringen.
Verstehe.
Man experimentiert auch mit Hybridpartikeln, die verschiedene Materialien kombinieren, um die Vorteile zu nutzen. Zum Beispiel Liposomen, die nochmal in größeren Polymerkügelchen verpackt sind für eine besonders lange Freisetzung.
Okay. Passives Targeting nutzt also die vorhandenen Schwachstellen im Gewebe aus. Und was ist dann aktives Targeting? Das klingt nach mehr, zielgerichteter Action.
Ganz genau. Aktives Targeting geht noch einen Schritt weiter. Hier werden die Nanoträger zusätzlich mit einer Art molekularem Adressaufkleber versehen.
Einem Adressaufkleber?
Ja, bildlich gesprochen. Da sind Moleküle, zum Beispiel Antikörper oder kurze Nukleinsäureketten, sogenannte Aptamere, die ganz spezifisch an bestimmte Strukturen auf der Oberfläche der Hämangiomzellen binden. Wie ein Schlüssel ins Schloss.
Ah.
Und diese Strukturen kommen auf normalen Zellen idealerweise gar nicht vor oder zumindest viel seltener. Das soll die Nanopartikel wie eine Art Navigationssystem direkt zu den Zielzellen lotsen.
Also wie ein Paket mit einer ganz genauen Lieferadresse drauf, das wirklich nur beim richtigen Empfänger landet.
Das ist eine gute Analogie, ja. Man zielt dabei auf Moleküle, die für das Wachstum des Hämangioms wichtig sind. Ein Beispiel ist dieser Wachstumsfaktorrezeptor VEGR2.
Der für die Blutgefäßbildung.
Genau, der treibt die Bildung neuer Blutgefäße an. Man kann Antikörper gegen VEGR2 an Nanopartikel koppeln, um Medikamente direkt zu den Zellen zu bringen, die dieses Signal empfangen.
Macht Sinn.
Ein anderes Zielmolekül ist CD133. Das sitzt auf mutmaßlichen Stammzellen des Hämangioms. Also den Zellen, von denen man annimmt, dass das Wachstum von ihnen ausgeht.
Ah, die Wurzel des Übels quasi.
Sozusagen. Auch hier wurden schon Nanopartikel mit passenden Adressaufklebern entwickelt, um diese Ursprungszellen gezielt zu bekämpfen.
Und neben diesen Adressaufklebern, gibt es da noch andere Tricks in der Forschung?
Ja, die Forschung ist da wirklich sehr kreativ. Es gibt zum Beispiel Ansätze, die körpereigene Transportmechanismen nachahmen oder nutzen. Man kann winzige Bläschen verwenden, Exosomen heißen die.
Exosomen habe ich schon mal gehört.
Genau, die nutzen Zellen natürlicherweise zur Kommunikation. Man kann die zum Beispiel von Stammzellen isolieren, sie mit einem therapeutischen Molekül beladen, etwa einer Micro-RNA, die das Wachstum bremst, und sie dann zur Behandlung einsetzen.
Das ist ja fast schon Biomimicry.
Absolut, die Natur nachahmen. Und dann gibt es noch physikalisch aktivierbare Therapien. Da bringt man einen Stoff ins Hämangiom, der erstmal harmlos ist.
Okay.
Und dann bestrahlt man ihn von außen mit Licht einer bestimmten Wellenlänge. Nur dort, wo das Licht hinkommt, wird der Stoff aktiv und zerstört die Zellen. Entweder durch Hitzeentwicklung oder durch chemische Reaktionen.
Also eine sehr lokale Wirkung.
Genau, das begrenzt die Wirkung sehr präzise auf den Tumor.
Wow, Das ist wirklich eine beeindruckende Palette an Ideen. Von opportunistisch über zielgenau adressiert bis hin zu lichtaktiviert. Aber wenn das alles so vielversprechend klingt, warum kann man diese Therapien noch nicht beim Arzt bekommen? Was sind die Hürden?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Und die Übersichtsarbeit benennt hier auch mehrere Punkte. Es ist halt ein weiter Weg vom Labor zum Patienten, besonders wenn es um Säuglinge geht.
Klar, da ist man extra vorsichtig.
Sicherheit. Auch wenn die Materialien als biokompatibel gelten, muss man absolut sicher sein, dass sie im Körper, vor allem bei langfristiger Anwendung oder wenn sie doch mal in den Blutkreislauf gelangen, keine unerwünschten Reaktionen auslösen. Die Langzeitsicherheit bei Babys steht da an allererster Stelle.
Logisch.
Herstellung und Optimierung. Es ist technisch anspruchsvoll, diese Nanoträger immer in exakt gleichbleibender Qualität herzustellen. Mit der richtigen Menge Wirkstoff beladen und mit einer genau vorhersagbaren Freisetzungsrate. Da gibt es noch viel Optimierungsbedarf.
Also die Produktion ist schwierig.
Kann sie sein, ja. Drittens, die richtigen Testmodelle. Die meisten Studien werden an Mäusen gemacht, denen man menschliche Hämangiomzellen unter die Haut gepflanzt hat.
Mhm.
Das bildet die Situation beim menschlichen Säugling, vielleicht mit einem tiefliegenden Hämangiom, nur bedingt ab. Bessere Modelle wären da wichtig.
Verstehe.
Wir brauchen noch mehr Wissen über IHEs. Um noch spezifischere Adressaufkleber zu finden, muss man die Biologie der Hämangiome noch genauer verstehen. Welche Moleküle sind wirklich einzigartig für diese Zellen?
Also Grundlagenforschung ist auch noch nötig. Immer. Und fünftens, der Hauptpunkt, der Schritt in die Klinik. All diese vielversprechenden Ansätze sind bisher eben nur im Labor oder im Tierversuch getestet worden, noch nicht am Menschen.
Genau, der Beweis, dass sie auch bei Menschen und speziell bei Säuglingen sicher und wirksam sind, der steht noch aus. Klinische Studien sind aufwendig, sie sind teuer und gerade bei Kindern gelten natürlich höchste Sicherheitsanforderungen.
Das heißt also, es ist viel in Bewegung, die Richtung stimmt, aber es braucht noch Zeit und weitere Forschung, bis Eltern und Kinder wirklich davon profitieren können.
Genau das ist die Situation. Man braucht weiterhin Geduld, keine Frage. Aber die Forschung der letzten 10 Jahre hat eine extrem starke Grundlage geschaffen. Sie hat gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, die Behandlung von Hämangiomen deutlich zu verbessern.
Mhm.
Der Trend geht klar weg von der Gießkannenmethode der systemischen Therapie hin zu präziseren, lokaleren Ansätzen. Die Kombination aus besserem biologischem Verständnis und den Fortschritten in der Nanomedizin ist hier wirklich der Schlüssel.
Okay, dann fassen wir die wichtigsten Punkte für dich nochmal zusammen. Infantile Hämangiome sind häufig, meistens harmlos, aber manchmal eben behandlungsbedürftig. Richtig.
Richtig.
Die Standardtherapie Propranolol wirkt zwar, hat aber systemische Nebenwirkungen oder kommt bei lokaler Anwendung schlecht an. Die große Hoffnung liegt auf gezielten Wirkstoffträgersystemen, meist Nanopartikeln.
Mhm.
Höhere Wirkstoffkonzentration am Ziel, längere Durchdauer, weniger Nebenwirkungen und Schutz für den Wirkstoff. Wir haben verschiedene Strategien gehört. Passive Anreicherung, aktive Steuerung über Adressaufkleber, Nachahmung körpereigener Systeme und sogar Aktivierung durch Licht.
Eine ganze Bandbreite.
Genau. All das ist aber eben noch im Forschungsstadium und muss den Sprung in die Klinik erst noch schaffen. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanke für dich zum Weiterdenken. Wenn du jetzt all diese unterschiedlichen Strategien betrachtest, also das Ausnutzen der Tumorarchitektur, das passive Targeting, das gezielte Ansteuern von Zellmerkmalen, also aktiv, das Tarn als körpereigenes Vehikel, bionisch, oder die Aktivierung von außen durch Licht.
Mhm.
Welcher dieser Wege erscheint dir persönlich am vielversprechendsten, um die Probleme der heutigen Therapie bei Säuglingen, also die Nebenwirkungen und die Anwendungshürden, wirklich zu überwinden? Gute Frage. Und wenn man noch gezielter werden wollte, welchen biologischen Prozess im Hämangiom sollte die Forschung als nächstes ins Visier nehmen, um vielleicht noch spezifischere Angriffspunkte zu finden? Das sind genau die Fragen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt umtreiben. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse. Wir hoffen, dieser Einblick in die Zukunft der Hämangiombehandlung war aufschlussreich und spannend für dich. Danke fürs Zuhören.